Ja, liebe Geschwister, liebe Täuflinge, liebe Gäste, wir wollen zu dieser Tauffeier ein Bibelwort lesen aus dem 2. Korintherbrief. Ein Bibelwort, das jetzt nicht direkt von Taufe spricht, aber das von der geistlichen Bedeutung her sehr viel auch zu unserem Tauffeier des heutigen Nachmittags zu sagen hat. Wir wollen aufschlagen, 2. Korintherbrief, das 5. Kapitel, ab Vers 14. Da sagt der Apostel Paulus, dieser bewährte Zeuge Jesu Christi, dieser Verkündiger des Evangeliums, Folgendes. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Soweit Gottes Wort. Nun, wir wollen zunächst einmal die späteren Verse behandeln, die davon handeln, was Gott getan hat, um sündige, von ihm getrennte Menschen mit sich wieder zu versöhnen und zu sich zu führen. Das ist ja die große Tatsache, das große Thema der Bibel und des Evangeliums in besonderer Weise, dieser Rettungsbotschaft von Jesus Christus. Nicht der Mensch hat etwas getan, um sich mit Gott zu versöhnen und sein gebrochenes Verhältnis, seine gebrochene Beziehung zu Gott wieder in Ordnung zu bringen, sondern Gott hat das Entscheidende getan. Was der Mensch getan hat, das lesen wir schon auf den ersten Seiten der Bibel. Als Geschöpf Gottes, bevorrechtigt, gesegnet, beschenkt mit allen guten Gaben Gottes im Paradies lebend, in einer wunderbaren, vollkommenen Umgebung, hat der Mensch den Ungehorsam, den Unglauben und die Auflehnung gegen Gott erwählt. Das war der Anfang, der tragische Anfang dieser ganzen Geschichte der Bibel, dass der Mensch als Geschöpf Gottes aus der Abhängigkeit von seinem Schöpfergott hinausgetreten ist, dass er sich bewusst entschieden hat, der falschen Botschaft der Schlange mehr zu glauben als dem treuen, gütigen Schöpfergott, dass er bewusst das eine einzige Gebot übertreten hat, das Gott ihm gegeben hatte. Und davon kam die Trennung der ganzen Menschheit, der ganzen Nachkommen Adams von dem lebendigen Schöpfergott. Sie haben ihn nicht mehr gesehen und nicht mehr erkannt, obwohl sie im Paradies mit ihm vertraut reden konnten und ihn gesehen haben. Und sie waren entfremdet von Gott und sind ihre eigenen Wege gegangen. Und letztlich war es Gott, der Schöpfer selbst, der die Initiative ergriffen hat und alles, einen Plan festgelegt hat, wie er die Menschen zu sich zurückführen könnte, die von ihm abgewichen waren, die trotzig und eigenwillig waren, die als Sünder das Gericht des Todes verdient hatten und auch unter dem Tod standen. Denn das ist die Erinnerung an unseren Sündenfall. Viele Menschen wollen das ja heute nicht mehr wahrhaben. Das sind doch alles nur Märchen da in der Bibel mit Adam und Eva. Aber der Tod erinnert jeden Menschen daran, dass etwas nicht stimmt mit uns. dass unser Leben nicht so schön und so perfekt und so toll und so auf Lebensgenuss ausgerichtet ist, wie wir das gerne hätten. Der Tod ist ein Prediger, der uns erinnert, mit dir stimmt etwas nicht. Du bist nicht in dem Verhältnis zu Gott, wie du sein solltest. Der Tod ist der Lohn der Sünde, die Konsequenz dessen, dass der Mensch sich von Gott unabhängig gemacht hat und gegen Gott sein eigenes Leben aufgerichtet hat. Und das, was dann geschah, dass Jesus Christus auf die Erde kam, Mensch wurde als der Sohn Gottes, dass er am Kreuz ein Opfer gebracht hat, ein Sühnopfer für die Schuld von uns Menschen, das kommt von Gott. Es war Gottes Plan und wir lesen in der Bibel, dass es sogar schon vor Grundlegung der Welt im Herzen Gottes war, eine Rettung zu schaffen. Als der Mensch noch gar nicht gesündigt hatte, hat Gott das gewusst, dass er in Sünde fallen würde und er hat einen Retter bestimmt, seinen eigenen Sohn, der in der Himmelsherrlichkeit war, der Gott gleich war, der die Herrlichkeit Gottes hatte. Und damit dieses Rettungswerk vollbracht werden konnte, musste dieser herrliche Sohn Mensch werden. Er musste in die Schöpfung eingehen, als ein Mensch sich selber erniedrigen und auf alles verzichten für eine gewisse Zeit, was an der Himmelsherrlichkeit ihm gegeben war. Und er war bereit dazu. Er war bereit, aus Liebe zu uns Menschen dieses Werk der Versöhnung zu tun. Und das erinnern wir uns eben, wenn es da am Anfang heißt, einer ist für alle gestorben. Also es war nicht anders möglich, den in Sünde gefallenen, von Gott entfremdeten Menschen wieder zurück zu Gott zu bringen. Da musste einer alle Schuld auf sich nehmen, die wir auf uns geladen. Und das ist dieses Prinzip der Stellvertretung. Der Herr Jesus war ja der Sohn Gottes, durch den alle Menschen überhaupt geschaffen wurden und der über allem war und über allem ist. Und er hat sozusagen die Verantwortung für die Schuld und Sünde der Menschen auf sich genommen. Obwohl er immer gehorsam war und immer den Vater geliebt hat und den Vater verherrlicht hat und alles getan hat, was Gott wollte, im Gegensatz zu uns, war er bereit, alle unsere Schuld und Sünde auf sich zu nehmen. Und er war letztlich in einer Stellung, wo Gott ihn so behandelt hat, als hätte er alle Sünde der ganzen Welt getan. Wir lesen das in Vers 21. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, seinen sündlosen, vollkommenen Sohn, für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, er hat sein Sohn so behandelt, als wäre er der Ursprung und das Prinzip und die Summe aller Übertretung, die überhaupt begangen wurde. Und das ist diese gewaltige Rechnung. Deswegen stehen hier unsere Täuflinge da, weil Gott eine gewaltige, heilige und ernste Rechenoperation gemacht hat. Er hat nämlich alle unsere Schuld und Sünde seinem schuldlosen, gerechten Sohn zugerechnet. Er hat keine einzige Sünde selber getan, aber er wurde bestraft für alle deine und meine Schuld und Sünde. Und auf der anderen Seite hat Gott eine Rechenoperation gemacht, die ist genauso wunderbar und unbegreiflich, dass nämlich dem, der an den Herrn Jesus glaubt, die ganze Schuldlosigkeit, Gerechtigkeit und Heiligkeit des Sohnes Gottes zugerechnet wird, obwohl wir ja von uns aus überhaupt nichts davon haben. Wir sind nicht gut und edel und hilfreich, wie das Goethe mal formuliert hat. Ja, sondern wir als Menschen, als gefallene Geschöpfe sind verdorben und unheilig und unrein. Und von dieser Unreinheit ist immer noch etwas auch an uns, auch wenn wir erlöste Christen sind. Aber Gott rechnet uns die Gerechtigkeit, die Heiligkeit, die Vollkommenheit Jesu Christi zu. Das geschieht aus Gnade. Heute Morgen haben wir diesen Begriff der Gnade gehört in der Predigt. Dass Gott es nämlich tut, obwohl wir es gar nicht verdient haben, obwohl wir nichts dazu tun konnten. Kein Mensch kann sagen, ja, Gott musste mich ja retten, weil eigentlich war ich so gut und ich habe immer was für Brot für die Welt gespendet oder ich habe meine kranke Großmutter gepflegt. Deswegen musste Gott mich gerecht sprechen. Das ist gar nicht wahr. Ja? Wir haben alle Schuld und Sünde vor Gott und der eine mehr, der andere weniger, aber niemand ist gerecht. Das sagt die Bibel ganz klar. In Römer 3 heißt es, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Sie sind alle abgewichen. Und deswegen hat Gott es so gemacht, dass der Herr Jesus als der Stellvertreter, als der Mittler zwischen Gott und den Menschen gesagt hat, ich nehme alle Schuld auf mich. Ich bezahle für die, die selber nicht bezahlen können. Und weil er selber gerecht war, hat sein hingegebenes Leben, sein Blut, das er geopfert hat am Kreuz, für unsere alle Schuld bezahlt, sofern wir an den Herrn Jesus glauben. Und das ist das, was hier auch steht. Das alles kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Das ist ein bisschen schwierig. Wir können das, denke ich, so verstehen. Eine Wirkung dieses wunderbaren Sühnopfers des Herrn Jesus am Kreuz war, dass Gott den sündigen Menschen eine Frist gegeben hat. Wisst ihr, im Grund müsste jeder Mensch sterben, sobald er die erste Sünde begangen hat. Das heißt, es würde überhaupt niemand sehr viel älter als 2 Jahre alt werden. Das heißt, die Menschheit wäre schon längst am Ende gewesen, wenn Gott wirklich konsequent mit der Sünde abgerechnet hätte, so wie es eigentlich berechtigt gewesen wäre. Und Gott hat einen Aufschub gegeben. Gott hat gesagt, obwohl die Menschen sündigen und immer wieder sündigen und Böses und Verkehrtes tun, will ich sie verschonen und ihnen eine Zeit des Aufschubs geben, wo ich ihnen die Sünden nicht zurechne. Aber irgendwann kommt das Gericht, ihr Lieben. Jeder Mensch, der nicht diese Versöhnung durch den Herrn Jesus bewusst im Glauben annimmt, ist unter dem Gericht und Todesurteil Gottes. Und irgendwann wird das Todesurteil vollzogen. Dann müssen wir sterben. Manche müssen jung sterben. Manche als Kinder noch. Manche als junge Menschen. Niemand kann sagen, oh, ich kann ja noch in 40 Jahren mich bekehren, wenn ich alt und tattrig bin. Und bis dahin genieße ich das Leben. Wir wissen doch gar nicht, ob wir den nächsten Tag noch erleben. Und wenn wir ihn erleben, wissen wir nicht, ob wir nicht im Rollstuhl sitzen, querschnittsgelähmt und überhaupt nichts mehr vom Leben haben. Das passiert auch jungen Leuten. Wir haben das Leben nicht im Griff und nicht in unserer Hand, ihr Lieben, sondern Gott hat es in der Hand. Und wenn wir gegen diesen Gott sündigen und rebellieren, dann haben wir gar kein Recht zu sagen, ja, aber du musst mich doch verschonen und musst mir doch ein glückliches Leben geben und musst. Nein, nein, Gott muss gar nichts. Und deswegen ist es so entscheidend, diese Botschaft der Versöhnung. Gott hat dafür gesorgt, dass jeder von uns eine Gnadenfrist hat, eine Zeit, wo er sich bedenken kann, ob er Jesus Christus wirklich verwerfen will oder annehmen will. Aber wenn er das ihn verworfen hat und diese Zeit verstrichen ist, dann kommt das Gericht. Und da heißt es auch, dass die Bibel ganz deutlich bezeugt, dann müssen die Menschen, die den Herrn Jesus verworfen haben, die Konsequenz der Trennung von Gott tragen im ewigen Feuer der Hölle. Das ist eine ernste Botschaft. Das wird heute kaum noch so offen gesagt, aber die Bibel sagt es ganz offen und ehrlich. Weil Gott nicht möchte, dass wir uns Illusionen machen. Weil Gott möchte, dass wir in allem Ernst über unser Leben nachdenken, ob wir es nicht zurücklegen wollen in die Hand unseres Gottes und Schöpfers. Und dazu streckt er uns die Hand aus. Gott hat den ersten Schritt getan. Gott ist in Vorleistung getreten. Und wir müssen eigentlich dieses Angebot der Errettung, der Versöhnung nur annehmen. Und diejenigen, die dies tun durften, so wie uns auch unsere lieben Täuflinge, die haben ein Vorrecht. Sie dürfen nämlich Botschafter für Christus sein. Wir alle. Wir können nicht alle predigen. Wir können nicht alle so eine Botschaft bringen, wie sie der Apostel Paulus gebracht hat oder der Apostel Petrus, und da haben sich 3000 bekehrt zu Pfingsten. Aber jeder von uns sollte ein Zeuge des Herrn Jesus sein in seiner Lebensumgebung. Dort, wo Gott ihn hingestellt hat. Wir können dieses Zeugnis geben durch unser Leben und wir sollten es immer auch durch unser Leben geben, aber auch durch unsere Worte. Deswegen sind wir in einem erweiterten Sinn alle Botschafter an Christi statt, die auch anderen Menschen zurufen können, lass dich versöhnen mit Gott. Gott hat alles getan. Er hat seinen Sohn gesandt und hat ihn am Kreuz geopfert, damit Menschen, die über Jahre, vielleicht Jahrzehnte Schuld und Sünde auf sich geladen haben, mit einem Moment durch die Glaubensentscheidung für den Herrn Jesus diese ganze Sünden- und Schuldlast abgenommen bekommen. Das ist doch etwas Gewaltiges. Und da müssen wir nichts dafür tun. Wir müssen nicht irgendwelche Treppen rauf und runter rutschen. Wir müssen nicht 55 Ave Marias beten oder irgendwelche Opfer bringen oder irgendetwas tun, was religiöse Übungen wären, Bußübungen. Früher haben sich manche Menschen gegeißelt und sich selber blutig geschlagen in dem Gedanken, dass sie dafür vielleicht Sühnung für ihre Sünden tun können. Das tun heute noch manche. Aber das ist gar nicht nötig. Der Herr Jesus hat alles getan, damit wir in Ordnung kommen mit Gott. Damit wir ein neues Leben anfangen können. Und es fängt von innen an, wenn wir den Herrn Jesus als Herrn und Retter annehmen, dann ist es wieder so, Gott tritt in Vorleistung. Er tut etwas ganz Gewaltiges im Herzen jedes Menschen. Er sendet seinen Heiligen Geist in das Herz eines sündigen Menschen, nachdem es gereinigt ist durch das Opfer Jesu Christi. Und dann passiert das, was wir in Vers 17 lesen. Ist jemand in Christus, das heißt in Verbindung, in Lebensverbindung mit Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Das betrifft nicht unseren Leib. Das merken wir, ne? Der ist immer noch der gleiche. Der kann krank werden, der kann auch noch sündige Begierden haben. Aber der Geist, das Entscheidende des Menschen, das Herz des Menschen ist neu geworden durch die Wiedergeburt. So nennt es die Bibel, die Neugeburt aus dem Geist Gottes. Und das ist das Allerwichtigste, was wir brauchen. Der Herr Jesus hat es mal dem Nikodemus gesagt, einem jüdischen Gesetzesgelehrten, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ihr müsst von Neuem gezeugt werden, dass ihr nicht mehr Kinder Adams seid, Sünder, die unter dem Gericht sind, sondern Kinder Gottes und sagen könnt, mein Gott ist mein Vater. Er hat mich lieb. Ich bin nicht mehr unter dem Zorngericht. Ich bin nicht mehr unter dem Todesurteil. Sondern Gott hat mir Leben zugesprochen durch den Herrn Jesus. Ein neues Leben. Ein Leben, das bis in die Himmelsherrlichkeit reicht und mir einen Platz in der Himmelsherrlichkeit, in dem Tempelpalast Gottes im Himmel sichert. Und das ist die Frucht dessen, was Gott getan hat. Dass wir Erlöste und Begnadigte sind, eine neue Schöpfung, von Kindern Adams und Kindern des Todes und des Fluches, die unter der Herrschaft des Teufels waren, sind wir zu Kindern Gottes geworden, zu Geliebten und Begnadigten, die nunmehr unter der liebenden Herrschaft Jesu Christi sind. Allerdings, einem Herrn müssen wir dienen. Wir können nicht sagen, ich lebe mein eigenes Leben ohne Teufel und ohne Gott, sondern entweder dienen wir dem Satan und der Sünde oder wir dienen Jesus Christus und Gott. Da müssen wir uns entscheiden. Aber zu sagen, ich diene gar niemand, nur mir selbst, das ist eine Selbsttäuschung. Dann dienen wir dem Teufel und sind im Tode. Und deswegen diese Verse am Anfang sind auch ganz wichtig, auch für die Täuflinge. Da heißt es ja, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Das ist übrigens die Symbolik der Taufe. Ja, wir taufen nach dem ganz alten biblischen Grundsatz durch Untertauchen im Wasser. Und das Wasser ist ein Symbol des Todes. Das merken wir immer wieder. Ja? Wenn dann zum Beispiel die Wellen hochkommen oder jemand ertrinkt in einem See, selbst als Schwimmer. Das Wasser ist ein Symbol des Todes. Und der da untertaucht, der bezeugt, ich bin mit Christus, meinem alten Leben, meinen Begierden gestorben. Ich muss nicht mich selber immer abtöten. Das war der Gedanke der Mönche, die sich gegeißelt haben. Ich muss mich abtöten. Nein, nein, Christus ist gestorben und ich habe Anteil an diesem Tod des Christus. Ja? Mein altes Leben ist gestorben, begraben in dem Tod Jesu Christi, am Kreuz mitgekreuzigt. Das ist etwas Befreiendes, da muss ich auch gar nichts tun, als das Glauben. Und auf der anderen Seite ist diese Symbolik eben auch, dass ich auferstanden bin zu einem neuen Leben mit Christus. Und das ist das, dass wir ja wieder auftauchen, wenn wir getauft werden. Erst untertauchen und dann auftauchen. Beides hat eine bildhafte, symbolische Bedeutung. Ich bin mit Christus auferstanden. Ich bin in einen ganz neuen Lebensbereich versetzt, nämlich den Bereich des Auferstehungslebens des Herrn Jesus, wo der Teufel und der Tod und die Sünde besiegt ist. Nicht, dass uns das nicht ab und zu noch Schaden anrichten könnte oder uns beflecken oder erreichen könnte. Leider ist es noch so. Aber vom Grundsatz her hat der Herr Jesus am Kreuz und durch seine Auferstehung eine wunderbare Befreiung für alle erwirkt, die an ihn glauben. Und das ist dieses Wunderbare, wir sind mit Christus gestorben und wieder auferstanden zu neuem Leben. Aber das heißt auch, dass wir nun bekennen, und ich denke, jeder von euch Täuflingen wird es auch bekennen, Jesus Christus ist mein Erlöser und mein Herr. Und das sagt man so leicht, Herr Jesus, sagen viele, Herr, Herr. Aber was heißt denn das? Und das ist etwas, was wir auch mit der Taufe bezeugen, dass nämlich Jesus Christus derjenige ist, der nunmehr über mein Leben bestimmt, der nunmehr das Ruder meines Lebens in die Hand nimmt und entscheidet, wo wir hingehen. Dann sagen wir nicht mehr, ich möchte gerne Manager werden und Karriere machen und studieren, sondern dann sagen wir, ich möchte das tun, was der Herr Jesus von mir will. Und wenn das bedeutet, dass ich vielleicht als Missionar irgendwo in eine entfernte Gegend gehe, wo ich meine Gesundheit gefährde und wenig verdiene und irgendwo in schwierigen Verhältnissen bin, dann ist es eben so. Ja? Und wenn es bedeutet, wie es zum Beispiel für viele muslimische Gläubige ist, dass ich vielleicht nur noch 2 Tage lebe und durch das Messer meines eigenen Vaters sterben muss, dann ist es eben so. Wir sind ja heute hier in einem bevorrechtigten Raum, wo noch keine Verfolgung ist. Ja? Für manche bedeutet die Taufe der sichere Tod. Ja? Aber sie wissen, ich habe ewiges Leben. Ich habe etwas mehr als nur eine Zusage auf ein schönes, sorgenfreies, nettes, äußerliches Leben. Das gibt uns der Herr Jesus gar nicht. Ja? Sondern er gibt uns die Zusage des ewigen Lebens. Und er ruft uns in seine Nachfolge. Und Nachfolge bedeutet, der Herr Jesus entscheidet jetzt, was ich in meinem Leben tue und lasse. Er ist mein Herr, nicht mehr ich bin mein eigener Herr. Und das ist eben auch das, was die Taufe mit ausdrückt. Ich will von jetzt an dem Herrn Jesus gehören und für ihn leben, nicht mehr für mich selbst. Und das ist auch eine Entscheidung, ja, das ist ein Versprechen, das wir da geben in der Taufe. Und wir haben das, jeden Tag dürfen wir das einlösen. Und manchmal versagen wir da drin. Und dann haben wir einen barmherzigen Herrn, der uns gerne vergibt und uns wieder weiterhilft, zurechthilft. Aber das ist etwas von dem, was in der Taufe zum Ausdruck kommt. Der Herr Jesus hat eine Rettung geschaffen durch sein Opfer am Kreuz, durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und alle die, die dieses Opfer annehmen, die sind herausgerettet aus dem Gericht. Sie sind Kinder Gottes und nun leben sie für Gott, leben für den Herrn Jesus und folgen ihm nach. Und das wird durch diesen symbolischen Akt der Taufe, durch dieses Bekenntnis, dieses Zeugnis ausgedrückt, das wir auch nachher miteinander sehen werden von unseren lieben Täuflingen, dass sie bezeugen, ich gehöre nicht mehr mir, ich gehöre dem Herrn Jesus und folge ihm nach. Möge der Herr schenken, dass wir das alles so von Herzen bekennen können und dass auch diejenigen unter uns, die vielleicht solch eine Entscheidung noch nicht getroffen haben, einfach ins Nachdenken kommen und dieses Angebot Gottes prüfen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Amen.